Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. Herzlich willkommen hier beim Gründercast. Mit dabei ist Klaus Schönberg.
Mein Name Jawohl. Ist
Wagner. Und wir haben eine laufende Serie zum Thema Dekonstruktion. Genau, vielleicht habt ihr schon reingehört. Wir sind in der 6. Folge davon und haben eine tolle Gästin. Genau. Yvonne. Herzlich willkommen bei uns, Yvonne Ortmann. Genau. Und du hast eine.
Du musst jetzt Hallo sagen, Yvonne.
Hi, hallo.
Genau. Vielleicht kennen manche Leute dich noch nicht. Und um dich etwas kennenzulernen, du hast schon einiges gemacht in deinem Leben. Kannst du uns dazu irgendwie ein paar Sachen sagen, einen kurzen Überblick geben, wer du so bist und woher du kommst, was du gemacht hast?
Ja, gerne. Ja, wo fange ich an? Also, meine berufliche Laufbahn fing mit meinem Theologiestudium in Elstal an. Und das war auch so die klassische Zeit meiner Dekonstruktionsphase tatsächlich. Da ist all das zusammengebrochen, mit dem ich eigentlich mich ins Theologiestudium aufgemacht habe. Auch deshalb, weil ich mir da schon gesagt habe, hier ist der Ort, wo ich da keine Grenze ziehen möchte. Bis hierher denke ich und ab da nicht weiter. Was zur Folge hatte, am Ende des Studiums war mir klar, ich kann erstmal nicht Pastorin werden, denn die Fragezeichen sind so viel mehr als die Gewissheiten, die noch da sind. Und daraufhin bin ich dann erstmal über Praktika und so weiter Online-Redakteurin geworden, also in so eine erste Selbstständigkeit reingegangen. Und zwar war ich unterwegs in der Berliner Start-up-Szene und habe Gründer porträtiert da tatsächlich und über neue Gründungen geschrieben und bin auch ein halbes Jahr nach San Francisco und Silicon Valley gegangen damit, also habe da eine spannende Reise hingelegt. Und während dieser Zeit habe ich dann über christliche Mystik und Meditation für mich so einen neuen Weg gefunden, der mich aus der Dekonstruktion rausgeführt hat, würde ich nicht sagen, weil ich merke immer mehr, das ist ein lebenslanges Ding mit der Dekonstruktion. Mhm. Aber für mich hat sich ein neuer Weg eröffnet, damit umzugehen und wirklich wieder in was Positives Neues reinzufinden. Und das habe ich so ein paar Jahre erstmal für mich selber bewegt und dann hatte ich das Bedürfnis irgendwann, da auf diesem Weg auch andere Menschen zu begleiten. Und in der Phase hat mich eine Gemeinde dann auch angefragt, ob ich Pastorin werden möchte dort. Und das habe ich dann gemacht. So bin ich dann Pastorin geworden. War erst in Kiel Pastorin, dann jetzt hier in Berlin, wo ich immer noch lebe. Und vor etwas mehr als einem Jahr bin ich aus dem Gemeindedienst rausgegangen und habe mich selbstständig gemacht und bin jetzt Coachin und Mentorin für Menschen, die ihrem engen christlichen Glauben und manchmal auch der Kirche entwachsen sind. Und ich helfe ihnen wieder in eine Verbindung mit sich selbst und dem Leben zu finden, denn das ist das, was sie oftmals in ihrer Prägung verloren haben. So als kurzer Überblick.
Wow, stark. Kannst du uns nochmal eine kurze zeitliche Eingrenzung geben, wann du studiert hast? Genau, damit wir mal so wissen, wie viele Jahre du schon unterwegs bist mit dem ganzen Thema.
Ja, ich habe mein Studium beendet 2008 und war dann, ja, ich glaube so 5 Jahre als Online-Redakteurin unterwegs. Bin dann in den Gemeindedienst gegangen und genau.
Wow, 2008, also jetzt schon 15 Jahre im Prinzip mit diesem Prozess unterwegs.
Genau, ja.
Danke.
Lieber Born, ich habe dich als Pastor einer klassischen Baptistengemeinde in Berlin wahrgenommen, auch ein paar nette Empfehlungen gehabt. Das ist eine interessante Frau. Wir haben zu meinem Seminar auch zusammen mal waren wir mal gemeinsam zusammen. Und dann kriegte ich irgendwann mit, sie steigt aus und entdeckte deine Impulse auf Insta und auf Facebook und habe mich natürlich gefragt, wie kam es dazu, dass eine Pastorin mit heute einer sicheren Stelle einen unsicheren Ausstieg in die Zukunft wagt oder ja wagen will. Wie kam es dazu? Kannst du es noch mal ein bisschen verdichten?
Ja, wenn du das so beschreibst, merke ich, dass es sich für mich auch wieder verrückt und bekloppt anfühlt. Aber ja, das ist sehr vielschichtig gewesen. Ein Grund, warum ich damals Pastorin wurde, war, dass ich gemerkt habe, in mir ist so ein neuer Reichtum entstanden über einen neuen spirituellen Weg. Und ich möchte das gerne, ich möchte Menschen auch auf diesem Weg intensiv begleiten, in so eine neue innere Freiheit hinein in eben diese tiefe Verbindung mit sich, dem Göttlichen und dem Leben überhaupt. Und für mich war damals klar, wo kann man sowas machen? Natürlich als Pastorin, wo denn sonst? Und in meiner Pastorentätigkeit habe ich dann aber gemerkt, dass viele der Menschen, die diese Sehnsucht haben, schon gar nicht mehr in Gemeinde drin sind. Die sind schon längst rausgegangen. Und ich habe immer wieder einfach an Menschen angeknüpft oder sie an mich, die gar nicht mehr in Gemeinde waren. Und ich habe immer auch nebenbei selbstständig gearbeitet, neben meiner Gemeindetätigkeit, und habe manchmal das Gefühl gehabt, dass es da intensiver zugeht als in meiner Pastorentätigkeit. Weil ich da auch viel absorbiert war, ne, mit Gemeindethemen, die eben auch noch so anstehen, mit strukturellen Dingen, mit Aktivitäten planen. Und ich habe gemerkt, Leute, die in Gemeinde sind, die haben genau dasselbe Problem. Die sind auch voll absorbiert von all diesen Themen. Und das war so ein Schmerzpunkt, der immer im Hintergrund so ein bisschen mitlief und wo ich auch keine Antwort drauf gefunden habe, wie man das wirklich gut verändern könnte. Ja, und dann hat die Corona-Zeit nochmal reingespielt. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich als Pastorin vor allem Krisenmanagerin geworden, habe mich in dieser Rolle wirklich nicht wohlgefühlt, habe gemerkt, das bin ich nicht, habe aber auch gemerkt, das ist nicht so, dass ich denke, nach Corona ist es wieder alles okay und dann mache ich eben wieder das, was ich eigentlich gerne tun würde, sondern da hakte irgendwas in mir. Und gleichzeitig habe ich angefangen, verschiedene Angebote auf Zoom zu verlegen, wie viele. Also ich habe auch mit Menschen über Zoom meditiert zum Beispiel. Und plötzlich kamen da eben Menschen aus außerhalb meiner Gemeinde mit dazu, sogar aus dem Ausland. Deutsche, die ins Ausland gezogen waren, haben sich riesig gefreut. Da gibt es jetzt einen Ort, wo wir etwas leben können, was wir hier vor Ort nicht haben. Und ganz viele Einzelmenschen aus Gemeinden sind dazugekommen, die sagen, in meiner Gemeinde gibt es solche Angebote nicht, in meinem ganzen Umkreis hier nicht. Endlich habe ich hier so einen virtuellen Ort, wo das möglich ist. Und da habe ich gemerkt, ich bin anscheinend eher der Typ, der so einzelne versprengte Leute sammelt, als wirklich in einer bestehenden Ortsgemeinde Menschen für eine Sache zu versammeln oder so. Und das war bei mir eben diese bestimmte Form auch der Spiritualität, so einen kontemplativen Weg zu gehen. Und so hat sich so ein innerer Ruf immer mehr verdichtet, dem ich dann irgendwann ja einfach gefolgt bin und gesagt habe, ja, ich weiß, Unsicherheit, das ist anders als eine Festanstellung, aber ich werde nicht glücklich, wenn ich diesem Ruf langfristig nicht folge.
Bei Skifahrern ist es ja so, dass sie nur dann sicher sind, wenn sie sich ganz nach vorne beugen und runter ins Tal gucken. Je mehr sie sich zurücklehnen, um eine vermeintliche Sicherheit zu haben, desto schneller fallen sie. Mhm. Also, wenn man ins Risiko geht, muss man nach vorne gehen. Du bist ins Risiko gegangen.
Ja.
Was haben denn deine Leute aus der Gemeinde gesagt? Das würde mich auch nochmal interessieren.
Ja, da haben das natürlich schon viele bedauert. Die anderen Stimmen sind nicht bei mir angekommen. Die gab es vielleicht auch. Aber manche haben auch gesagt, wir verstehen das, wir kennen dich ja. Und es fühlt sich stimmig an für dich, also im Sinne von, wir merken ja, was dir auf der Seele brennt und dass es manchmal nicht ganz stimmig war mit Gemeindealltag und mit dem, was eigentlich anstand und so in Gemeinde. Und also mir ist da sehr viel Wohlwollen mitgegeben worden, was ich sehr schön fand, obwohl meine Gemeinde, glaube ich, natürlich auch in gewisser Weise verletzt war, dass unser gemeinsamer Weg dann doch viel kürzer war als geplant. Ich bin angetreten mit, ich möchte hier eigentlich 20 Jahre bleiben und das war dann sehr viel kürzer. Aber ich habe auch sehr viel Verständnis bekommen aus meinem Gemeindekontext. Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar.
Danke.
Ja, du hast ja schon den digitalen Raum auch irgendwie so angesprochen, Zoom und plötzlich mit Menschen digital zu connecten. Wenn man dir auf Instagram folgt und auf dein Insta-Profil geht, Yvonne Ortmann findet man dann ja auch, dann steht da, ich bin Yvonne, spirituelle Mentorin für Menschen, die engem Glauben und Kirche entwachsen sind. Und würdest du sagen, das ist so ein Satz, der vielen, also der irgendwie so typisch ist für Menschen, die in einer theologischen Dekonstruktionsphase sind oder die das vielleicht schon hinter sich haben? Und was, ja, wie würdest du für dich diese Phase so beschreiben? Also wie definierst du Dekonstruktion in diesem ganzen Spiel?
Also erstmal ist es sowas von überhaupt kein typischer Satz für Menschen in dieser Phase, weil Menschen diese Phase als wahnsinnig fragil empfinden und auch sich selbst darin und oft gar nicht das so stark nach außen kehren wollen, dass sie da gerade drin stecken, sondern es fühlt sich für viele an wie ein mega Makel, wie ein Mangel, den sie an sich tragen, wie eine große Unsicherheit, wie eine wahnsinnige Verunsicherung. Und sie fühlen auch, dass sie da auch nicht immer auf Verständnis stoßen in dem Umfeld. Und deswegen ist es eher was, wo sie gar nicht so drüber sprechen und auch oft das Gefühl haben, ich bin damit eigentlich auch alleine. Also es geht in meinem Umfeld niemandem wie mir. Und ich kann gar nicht darauf hoffen, dass ich da gute Gespräche drüber führe, wenn ich sage, ey, ich bin gerade in der Dekonstruktion oder ich bin etwas Altem entwachsen. Wenn mein Umfeld da noch drinne steckt und sagt, hey, wie, was willst du denn? Ja, also bist du jetzt was Besseres als wir oder in so eine Richtung? Das macht man, glaube ich, dann, wenn man einen Punkt erreicht hat, wo es einem wieder gut damit geht. Oder wenn man eben wie ich dann sogar damit arbeitet, dann ist der Punkt gekommen, das natürlich sehr frei nach außen zu tragen und zu sagen, Leute, dafür stehe ich, das kann ich euch geben auch, hier könnt ihr andocken. Aber es war für mich auch ein Prozess, da zu landen. Ich habe es auch als wahnsinnigen Mangel empfunden, gerade in der Zeit natürlich meines Theologiestudiums. In einer Zeit, in der sich alle auf ihren Pastorendienst vorbereitet haben, zu sagen, mir geht's gerade völlig anders damit. Ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glaube. Da hätte ich so einen Satz nie über die Lippen gebracht. Ich hätte ihn noch nicht mal bewusst für mich zusammenstellen können. Das ist jetzt 15 Jahre später der Fall. Ja.
Und also ich sehe das voll. Ich meine, es gibt natürlich innen drin eine ganz andere Geschichte. Ich habe, wann war das? Ich glaube, vor 6-7 Jahren mal eine Studie in die Händen bekommen, dass über 40-45%, glaube ich, sogar der Pastorinnen und Pastoren in Amerika ganz, ganz starke Glaubenszweifel haben und keinen Punkt haben, wo sie quasi darüber sprachfähig werden können. Also weil da zwischen Rolle und Erwartungen und dem inneren Erleben von Glaubenssicherheit so eine große Diskrepanz ist. Wenn du das jetzt aber nochmal so zurückschaust, was ist dieser Prozess? Also wie würdest du die Dekonstruktion in Worte fassen? Was erleben Menschen, die in einer Dekonstruktionsphase sich wiederfinden?
Also erstmal ist es einfach der Zerbruch früherer Gewissheiten. Und da kann man manchmal bewusst reingehen und manchmal ereilt einen das einfach und bricht über einem zusammen. Da passt dann auch, finde ich, Dekonstruktion gar nicht so gut, weil es nicht so, das Wort vermittelt ja, man würde etwas selber auseinandernehmen, aber in gewisser Weise bricht es einfach auch über einem zusammen, wenn man sich dem nicht mehr entziehen kann oder auch will. Yeah. Und was zur Dekonstruktion dann irgendwann dazugehört, ist, dass man sich diese Erlaubnis dafür auch gibt, diesen Weg zu gehen. Und das ist ein entscheidender Punkt, weil man muss diesen Weg an der Stelle ja nicht so gehen. Wenn man spürt, es fängt in einem an zu flattern mit den Gewissheiten, kann man, was viele auch tun, den Weg ja auch zurückgehen, in eine frühere Gewissheit zurück, in eine frühe Sicherheit, sich vielleicht sogar wieder in so einen Kontext begeben, wo das okay ist. Also Menschen, mit denen ich arbeite, die haben auch manchmal so ein Hin und Her hinter sich, wo sie genau das gemacht haben, wenn sie gespürt haben, jetzt bricht was eigentlich zusammen, dass sie dann wieder stärker in die Gemeinschaft reingegangen sind, um das wieder in Ordnung zu kriegen dort. Und Dekonstruktion heißt dann letztlich irgendwann, diesen Weg nach vorne zu gehen, tastend im Dunkeln, ohne dass man weiß, was am Ende rauskommt. Ohne dass man sagen kann, ja, ich weiß, am Ende komme ich dann so und so raus und der Glaube ist wieder hergestellt oder so, ja, sondern es ist ein ungewisser Prozess und es ist ein sich anvertrauen eines Prozesses, den man nicht mehr steuern kann so richtig. Und es ist eine Abkehr von, wenn du Christ bist, dann musst du halt gewisse Dinge einfach so glauben. Ja.
Wow, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr persönlich und sehr, sehr grundlegend, diesen Prozess. Und wir haben ja jetzt schon einige Folgen auch zur Dekonstruktion hier gemacht und einfach das ist so eine andere Sichtweise, dass es nicht was ist, was aktiv verfolgt wird, Das erlebe ich in Social Media. Also da empfinde ich fast so ein neues Selbstbewusstsein, zu sagen, ich gehe diesen Prozess auch ganz bewusst an und möchte den auch angehen und spreche darüber. Aber bei dir höre ich jetzt einfach fast wie eine andere, ja, ein anderes Erleben von diesem Prozess der Glaubenszweifel, das für mich viel verborgener und persönlicher fast klingt. Na, persönlicher kann man fast nicht sagen, aber auch irgendwie so privater klingt.
Ja.
Hm.
Ich glaube, dass es in der späteren Phase dann auch manchmal in diesen selbstbewussten eigenen Prozess übergeht. Aber dass am Anfang oft auch einfach der Zerbruch steht.
Hm.
Etwas, was man sich nicht ausgesucht hat, aber wo man auch spürt, würde ich so weitermachen wie bisher, es würde sich einfach alles nur noch fake anfühlen. Und deswegen lasse ich los und ja, und dann bricht das Ganze ein. Ja.
Und wenn du jetzt, also wenn Menschen dich in so einer Situation sind und sich so wiederfinden, dass viel zusammengebrochen ist, was ist deine Reaktion oder was ist dann so eine erste Reaktion, die du den Menschen so entgegenbringst? Oder wie reagierst du auf Menschen, die zu dir kommen und sich in so einer Phase befinden?
Und bevor du darauf antwortest, vielleicht die Frage gehört noch früher rein. Also bei dir persönlich, welche Gewissheiten haben denn nicht mehr getragen? Was hat sich denn aufgelöst? Also welche Bereiche muss ich denn neu konstruieren, weil sie mich nicht mehr getragen haben oder weil sie einfach nicht mehr trugen? Kannst du da mal ein Beispiel geben?
Also es ist natürlich wahnsinnig individuell. Bei mir war das damals zum Beispiel sehr stark die Frage nach der Exklusivität des Christentums, dass ich früher auch überzeugt war, Jesus ist der Weg und der einzige Weg und so. Und eigentlich geht es darum, das anderen Menschen zu vermitteln, dass sie auf diesen Zug aufsteigen. Und da habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich ganz ehrlich bin, dann kann ich das so nicht glauben. Also das ist wirklich, das braucht einen wahnsinnigen Push, damit ich das noch glauben kann. Und diesen Push wollte ich nicht mehr. Sondern etwas in mir hat einfach intuitiv gesagt, wenn dieses ganze Ding mit Gott und Liebe und so weiter stimmt, dann kann das nicht sein, dass das so ein exklusiver Weg ist. Und das war so eine der ersten großen Dinge, glaube ich, wo ich gesagt habe, nee, kann ich nicht mehr glauben. Ja, und das führte weiter dazu, dass ich eben nicht mehr wusste, wie ist denn dieser Gott dann? Also es passte halt alles nicht mehr zusammen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich nur noch als kleinsten gemeinsamen Nenner, dass irgendeine geniale Schöpferkraft sich all das hier im Leben ausgedacht hat. Aber ob diese Schöpferkraft personal ist, nicht personal, ob die uns positiv gegenübersteht oder eher streng oder so, das war all das, was ich einfach nicht mehr wusste und sagen konnte. Ja.
Okay, das sind ja schon eine Reihe Basisprinzipien, ne? So der Jesus als einziger Weg, wer ist Gott? Ja, das sind schon sehr grundlegende Infragestellungen.
Genau, jetzt, es gab auch ein paar softere, so Thema Sexualmoral oder so.
Ja.
Ne? Aber ja, das waren so die großen Klopper.
Und hast du denn da mit Leuten drüber sprechen können? Also es ist immer die Frage, ja, mache ich das mit mir selber ab? Hast du da Gesprächspartner gehabt, die dir hilfreich waren oder hast du da keine gehabt?
Ist natürlich so eine Nummer im Theologiestudium. Einerseits redet man die ganze Zeit über theologische Themen. Auf der anderen Seite steht man mit solchen krass existenziellen Themen natürlich dann doch auch irgendwie alleine da. Mein Mann hat ebenfalls Theologie studiert, auch zur selben Zeit. Und dem ging es ähnlich. Und wir haben zusammen diesen Prozess irgendwie durchgemacht und doch auch irgendwie jeder für sich. Manche haben uns beglückwünscht, andere haben gesagt, ihr seid ganz schön arm, dass es euch beiden so geht und nicht wenigstens einer die Stange hochhält. So. Aber im Nachhinein war das, glaube ich, auch gut, dass wir uns da miteinander hatten. Und ansonsten habe ich viele theologische Gespräche damals auch mit Dozenten und Dozentinnen gesucht, um Dinge auf der intellektuellen Ebene zu klären. Hab allerdings auch gemerkt, das kommt an die Grenzen. Denn im Letzten sind es eben dann doch keine intellektuellen Fragen, die Tiefe ausmachen. Und nach dem Studium habe ich dann relativ aufgehört, über diese Themen zu reden. Ich hatte nicht mehr so das Bedürfnis und habe auch nicht mehr das Gefühl gehabt, das bringt mich weiter. Sondern irgendwann fing ein neuer Praxisweg für mich an, der dann nochmal entscheidender war als das Drüberreden.
Ich glaube, ich greife jetzt noch. Oder Björns Frage, ich bin ja einfach so reingegrätscht. Was war nochmal deine Frage?
Meine Frage ist, wenn Menschen, die du begleitest als Mentorin zum Beispiel, oder wenn Menschen dich digital ansprechen oder in so einen Zoom reinkommen, die sich in einer, also wo das einfach so über ihnen zusammenbricht. Ich habe da irgendwie das Bild von Wasser im Kopf oder so Wellen, die über einen zusammenbrechen. Man findet sich plötzlich da so wieder. Was ist so das Erste, was du denen mitgibst oder wo du sagst, wo du so weiter, keine Ahnung, also was du ihnen für einen Rat gibst oder für eine Begleitung anbietest?
Also erstmal ist da ein herzliches Glückwunsch, denn ich finde, es ist wirklich was, wozu man jemanden beglückwünschen kann, dass er da steht, auch wenn derjenige in dem Moment denkt, du hast sie nicht mehr alle. Aber aus heutiger Sicht weiß ich, dass dieser Punkt wie so ein Portal in eine neue Welt ist. Und das gebe ich an der Stelle auch weiter, dass das, wo jemand fühlt, hier ist jetzt eine Mauer vor mir und ich bin im Nebel, was eine ziemlich schlechte Kombination ist, dass ich sage, es ist ein Durchgang in dieser Mauer, siehst du jetzt noch nicht, ist auch okay, musst du gerade auch noch nicht sehen. Es ist okay, sich einfach nur jetzt tastend voranzubewegen und mal deine Umgebung zu erfühlen, was ist da gerade. Aber ich kann dir sagen, wenn du irgendwann durch dieses Loch oder durchgehst, dann wird sich dahinter eine neue Welt aufmachen, die du früher nicht für möglich gehalten hast und die auch wirklich besser ist als das, was du von früher kennst, weil sie weiter ist und freier und eine neue Fröhlichkeit da reinkommt, die früher nicht da war. Das ist erstmal nur so ein Ausblick, den diejenigen sich noch nicht vorstellen können. Aber trotzdem ist es ein Hoffnungsschimmer, mit dem sie sich dann weiter auf den Weg machen. Und die meisten landen so bei mir, dass sie sagen, es ist total krass, in deinen Posts finde ich mich eins zu eins wieder. Und ich dachte immer, das ist nur mein Thema und ich stehe allein damit da. Und jetzt merke ich, es geht anscheinend auch anderen so. Und dann sage ich, ja, genau, willkommen im Club. Du bist tatsächlich nicht der Einzige. Und genau deshalb kannst du auch wissen, dass es da einen Weg raus gibt. Andere sind diesen Weg vor dir und mit dir und nach dir gegangen. Und manchmal erzähle ich auch davon, dass diesen Weg schon Menschen viel früher gegangen sind. Alte Mystiker, die über die dunkle Nacht der Seele gesprochen haben. Mhm. Ich halte die Dekonstruktionsphase für das, was die Mystiker früher eine dunkle Nacht der Seele beschrieben haben, wo nichts mehr erkennbar ist von Gott und Gottes Zuwendung. Aber es ist letztlich ein Erwachsenwerden des Glaubens. Deswegen wird uns das zugemutet, weil etwas in uns da reift und autonomer und freier wird. Und diesen Ausblick versuche ich zu geben an der Stelle.
Danke.
Die dunkle Nacht der Seele, den Begriff ist mir bei der Biografie von Mutter Teresa aufgefallen, die ja gesagt hat, 2 Jahre lang Feuer, 40 Jahre lang Asche, dass Gott sich komplett zurückgezogen hat. Und die hat es aber dann durchgezogen. Die hat gesagt, diesem Gott diene ich, egal ob ich irgendwas fühle oder nicht. Mir hat sich eben so eine Frage aufgedrängt, die viele Menschen, die Christen werden, beschreiben, das Ganze ähnlich, wie du das eben beschrieben hast, als Ausstieg aus diesem dogmatisch-christlichen Glauben, dass sich ein ganz neues Tor auftut, dass die Welt ganz neu wird und es gibt ganz viel Freiheit und viel was Neues. Also sagen wir von der Phänomenologie würde ich sagen, das findet man ja auf vielen Ebenen wieder, auch in anderen Religionen. Immer dann, wenn eine neue Grunderfahrung gemacht wird, dann tut sich ein neues Tor auf. Du hast gesagt, dass die dass der dogmatisch-christliche Glauben, was du eben schon beschrieben, was kurz ist, sich zu einer erfahrungsbasierten Spiritualität gewandelt hat. Mhm. Kannst du das nochmal beschreiben? Was ist eine erfahrungsbasierte Spiritualität gegenüber dem, was vorher eine Spiritualität, die scheinbar nicht erfahrungsbasiert war?
Ja. Also ich glaube, dass Spiritualität dann kraftvoll ist, wenn sie sich wirklich an dem orientiert, was ich tatsächlich erfahre und mir nicht vorgibt, was ich denn zu erfahren habe, weil andere das so erlebt oder festgelegt oder beschlossen haben. Und das ist oft das Problem in so einer Richtung evangelikalen Prägung, dass da sehr normiert ist, welche Erfahrungen man macht und nicht macht oder machen sollte, machen dürfte, darf und so weiter. Und dass sich alles eben immer am Wort Gottes messen lassen muss. Also das ist immer das erste Nachschlagewerk für jede Frage, die ich habe und für jede Erfahrung, die ich mache. Also meine Erfahrung muss immer untergeordnet sein unter ein dogmatisches Gebäude, in dem ich mich bewege. Und am Ende darf ich nicht meiner Intuition vertrauen, sondern muss dem Wahrheitsanspruch vertrauen, den mir dieses System mitgibt. Und das heißt, dass ich in diesem System oft verlerne, meiner Intuition zu vertrauen, meiner inneren Stimme. Und dann weiß ich im Leben oftmals gar nicht so genau, was sind eigentlich gute Entscheidungen, die ich treffen kann, wo ich nicht die Antwort in der Bibel finde. Okay, da muss ich eben den Pastor fragen oder sonst wen. Und ich lerne nicht, wie ich selbst gute, stimmige Entscheidungen treffen kann in meinem Leben. Das ist so eine der großen Schwierigkeiten, wenn man in einem sehr evangelikalen Kontext aufwächst, dass man sich selbst nicht vertraut, weil das immer externalisiert wurde. Frag Gott, frag den Pastor, frag die Bibel, bitte um Weisheit und Eingebungen und so weiter. Aber dass es etwas ist, was in mir schon da ist, die Antwort, die ich in mir finden kann. Und dass es kein Widerspruch ist zu, auch Gott natürlich seinen Platz in meinem Leben zu geben. Das ist eine Erfahrung, die viele erst nach der Dekonstruktion machen.
Das ist eine super Sache, die du hier gerade beschreibst, weil ich habe so eine geheime These, dass viele Menschen eine Dekonstruktionserfahrung gar nicht in erster Linie mit ihrem persönlichen Glauben so haben, sondern vielmehr mit Glaubensvorstellungen und Glaubensbildern, die ihnen so übergestülpt werden. Also wie, dass sie sich so selber empfinden, da ist jetzt mir gerade ein Korsett angezogen worden, was ganz, ganz furchtbar eng ist.
Ja.
Und daraus möchte ich mich entfernen. Würdest du dem zustimmen? Wäre das eine Sache, wo du sagst, das erfährst du, oder würdest du da nochmal was anderes sehen?
Ja, doch, das trifft es schon sehr gut. Nur, dass man in der Phase das noch gar nicht gut unterscheiden kann. Mhm. Weil man sich eben immer noch fragt, bin ich hier auf dem falschen Dampfer oder habe ich Falsches gelernt? Das ist eine furchtbare Angst, die viele in der Phase haben, wenn sie das alles ablegen. Lege ich jetzt hiermit die Wahrheit ab und bin jetzt auf dem bösen, breiten Weg unterwegs plötzlich. Und deswegen steigen manche auch ganz aus, weil sie das nicht hinkriegen, dass sie wirklich Glaubensüberzeugungen loswerden, die ihnen aufgestülpt werden und dann da drin ihre eigenen finden. Weil sie diese Unterscheidung nicht machen können, weil sie da noch nicht stehen, lassen sie manchmal dann auch alles los und erleben darin erstmal den Befreiungsschlag. Der Weg, den ich mit Menschen gehe, ist tatsächlich der sanftere, dass wir all das ablösen, was da aufgesetzt wurde in der Prägung, und dass wir dann gucken, was steckt vielleicht dahinter in dir auch an Überzeugungen oder Erfahrungen. Und dann ist es eine Dekonstruktion, wo tatsächlich etwas Neues draus entstehen kann, ein neuer spiritueller Weg, der sehr offen und sehr undogmatisch ist am Ende.
Wenn man die Bibel genau liest, da finden wir einen Gott, der sich immer wieder neu offenbart. Das fängt an beim Unpersönlichen, der Gott meiner Väter, wo einfach der Glaube erstmal im Kontext der Großfamilie gelebt und tradiert wird, bis zu dem Gott, der sich vorstellt, indem er sich verhüllt. Ich bin der Gott, der ich sein werde, also auch ganz offen. Und im Neuen Testament, in dem wir in Jesus sichtbar wird und gleichzeitig ein absoluter Skandal für jüdischen Kontext ist, ja, ein Gott, der Mensch wird, das geht ja überhaupt nicht. Also wir finden im Rahmen der Prozesstheologie natürlich auch eine fortschreitende Offenbarung Gottes. Und dass Gott sich nicht festzulegen ist, das empfinde ich ganz, ganz wichtig im Prozess, dass wir dann aufhören zu wachsen, wenn wir Gott komplett festhalten und damit auch unsere Gottesbilder. Die Frage aber, gibt es normative Gottesbilder oder wie würdest du mit diesem Gedanken umgehen? Was ist ein Norma Normata, haben wir mal gelernt, irgendwann das normierende Gottesbild, also das ist das, was unveränderlich ist und alles und dann das und den anderen lateinischen Begriff habe ich vergessen, aber den weiß ich noch zum Beispiel. Also, was ist normierend und was ist nicht normierend?
Also ich würde sagen, ich halte eigentlich nichts mehr für normierend, weil meine Erfahrung genau das ist, dass Glaube so sehr im Prozess ist, dass das, was ich heute für eine Norm halte, morgen nicht auch noch eine Norm sein muss. Und da bin ich sehr demütig geworden. Und ich halte es da auch sehr mit der Prozesstheologie und merke auch, dass Gott mir immer nur da begegnen kann, auf eine Weise, wo ich heute stehe. Um nochmal ins Alte Testament zu gehen, in der Kriegsgesellschaft war er eben der Kriegsgott und Menschen haben ihn auf diese Weise für sich erfahren, wo wir heute sagen, ja, also hat Gott wirklich befohlen zu schlachten und so, ja, damals in der Kriegsgesellschaft war das die Art, wie man einen Zuspruch Gottes für sich erfahren hat. In der sesshaft werdenden Stammesgesellschaft war er dann eben der Stammesgott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und mit dem Wissen im Hintergrund kann ich heute sagen, auch ich erlebe Gott so, wie es mir heute möglich ist, ihn zu erfahren. Und das ist vielleicht morgen schon wieder weiterentwickelt und anders. Deswegen habe ich heute ein echtes Problem mit normativ tatsächlich, ja. Und finde ich auch langweilig. Also, ja.
Das macht aber bestimmt Leuten Angst, was du jetzt gerade sagst, wenn die jetzt zuhören und die sagen, wow, Gründercast, ihr wollt ja neue Gemeinden gründen und ihr lasst jetzt hier jemanden ans Mikrofon, der uns unseren Glauben wegnimmt.
Ja, das ist jetzt mehr euer Problem als meins.
Das stimmt.
Aber ich verstehe das. Ja, das macht so viel Angst. Ja, denn ein Teil von uns sehnt sich natürlich nach Sicherheit. Und das loszulassen, das ist ja das, was Menschen in der Dekonstruktion erleben. Das führt so sehr erstmal in die Unsicherheit rein. Aber ich würde sagen, wenn man da durch ist, und also soweit man da durch sein kann, aber wenn man diesen Weg gegangen ist, dann braucht man anschließend das Normative nicht mehr so, sondern man hat gelernt, im Ungewissen seine Heimat zu finden und in dieser Ungewissheit sogar Gott zu begegnen. Und das ist ein Weg, da führt uns, finde ich, stärker auch ein kontemplativer und meditativer Weg hin, weil man da nicht mehr, da braucht man tatsächlich keine normativen Glaubensaussagen für, sondern man gibt sich etwas hin und erlebt darin etwas oder auch nicht. Und beides ist okay. Aber man macht Erfahrungen in irgendeiner Form doch dabei und das verändert einen innerlich. Und plötzlich fängt man an, diesen inneren Veränderungen zu vertrauen und nicht mehr dem, was einem Menschen über Gott erzählt haben. Und das halte ich ehrlich gesagt für den besseren Weg.
Also es ist rein erfahrungsorientiert, also könnte man auch pantheistisch mit einem großen Wort mal sagen. Aber woher nimmst du, oder brauchen wir diese Sicherheiten nicht mehr, wie Bibel oder in irgendein Geländer die Offenbarung Gottes als personaler Gott oder als transpersonaler Gott? Das würdest du sagen, ist gar nicht mehr nötig?
Doch, es ist total gut, das zu haben, wenn wir es nicht absolut setzen. Und ich mag dieses Bild davon, dass die Bibel auf den Mond zeigt, aber sie ist nicht der Mond selber. Und wir können natürlich Dinge brauchen, die auf den Mond zeigen Und wir haben dafür die Bibel in unserer Tradition. Und wir haben Jesus Christus in unserer Tradition. Die zeigen für uns auf den Mond. Und trotzdem müssen wir selber den Blick erheben, letztlich zum Mond, und müssen nicht die ganze Zeit nur den Finger anstarren, den wir uns ausgesucht haben. Und das finde ich den spannenden Weg. Und da kann es natürlich auch andere Finger geben, die für uns auch auf den Mond zeigen, die wir im Laufe der Zeit entdecken können. Ja, vielleicht so viel an der Stelle.
Wie unterscheiden sich Gotteserfahrungen, die du jetzt machst, von den Gotteserfahrungen, die du vor 10 Jahren gemacht hast?
Es ist, finde ich, ruhiger geworden, gelassener und dadurch aber auch ausgeglichener und irgendwie schöner. Also früher war für mich die intellektuelle Auseinandersetzung ganz wichtig. Die gehört ja auch ins Studium rein, unbedingt. Also wirklich die theologischen Fragen alle zu klären für mich. Und noch früher war für mich das Emotionale sehr wichtig, Gott im Lobpreis zu erfahren und in berührenden, stillen Zeiten. Und wenn das mal nicht war, dann war das allerdings auch ganz furchtbar. Dann habe ich mich furchtbar verlassen gefühlt. Und beides ist für mich in den Hintergrund getreten. Und mein Weg über die christliche Mystik und die Kontemplation führt tatsächlich stärker in so eine Stille rein, in so eine Ruhe und in ein mich dem Leben anvertrauen und darin Gott erfahren und spüren, als dieses grundsätzliche Getragensein im Leben.
Welche Rolle spielen denn so Mystiker wie Meister Eckhart bei dir? Sind das Wegbegleiter oder welche Namen würden denn da stehen?
Ja, doch, so Mystiker lese ich immer wieder gerne auch. Also gerade auch die alten, aber auch moderne Mystiker. Man muss gar nicht immer nur in die ganz alte Kirche gehen. Und ich finde es so eine Bestätigung dafür, dass zu allen Zeiten Menschen immer auch, vielleicht auch ein bisschen als Gegenbewegung zur institutionellen Kirche, diesen mystischen Weg für sich gewählt und gefunden haben. Um zu sagen, nein, es gibt nicht nur diesen äußeren Weg, wo ihr uns erzählt, wie Gott ist, sondern wir erlauben uns, das über unsere eigene Erfahrung nachzuvollziehen und dem im Zweifelsfall sogar mehr zu glauben, wie dem, was uns die Kirche da erzählt und vorschreibt. Das ist so auch ein bisschen Protest da drin und das finde ich gut.
Und, man könnte ja tatsächlich mal die katholische Tradition da ein bisschen einblenden, weil viele von den Mystikern sich ja da irgendwie auch verorten oder zumindest in dem Raum sind. Da haben wir neben der Offenbarung, neben der Bibel, die Tradition als einen ganz, ganz starken Fingerzeig auf den Mond, um mal dein Bild aufzunehmen. Und also ich habe gerade, als ich fasziniert eurem bisschen zugehört habe, auch mir nochmal den Segen von Columban von Luxeuil aufgerufen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Columban ist auch ein Mann des Weges. Und da heißt es, was ich bin, das war ich nicht und werde ich nicht sein. Zu jeder Stunde bin ich ein anderer. Niemals bleibe ich stehen. Immerzu laufe ich vom Tag der Geburt bis zum Tag des Todes. An allen einzelnen Tagen meines Lebens ändere ich mich. Und was geändert wird und wie es geändert wird, sehe ich nicht. Also wo so jemand wie Columban ausdrückt, ich bin in Bewegung, ich verändere mich und letztlich auch so ein bisschen so einen Hintergrund dafür gibt oder so ein wie so ein älterer Bruder aus der Kirchengeschichte, der sagt, ja, das, was wir durchmachen, was unser Glaubensschritt durchmacht, das hat eine Berechtigung, so bin ich, so entdecke ich das.
Ja.
Ich erlebe uns aber heute, dass wir, wenn oder dass sich Menschen, die solche sich auf so Schritte aufmachen, dass die auch Dinge vermissen. Mhm. Und irgendwie, also auch in meiner eigenen Familie und so, kommt immer wieder das Thema, okay, jetzt haben wir viele Fragen, jetzt haben wir vielleicht was Neues vor Augen, jetzt weiß ich noch nicht ganz genau, wo ich mich verorte, aber irgendwie fehlt mir etwas in meinem Leben, nämlich sonntags den Gottesdienst. Mhm. Also so, als ob das irgendwie, man hat ganz viel hinterfragt, aber plötzlich ist so eine Form wie der Gottesdienst eine Wichtigkeit. Warum denkst du, gibt es da irgendwie so eine Sehnsucht oder so ein Wunsch, sich mit, also da einen Gottesdienst noch im Leben zu haben?
Ja, erstmal ist es ja auch was man sein halbes Leben lang einfach so hatte und gekannt hat. Das war eine feste Institution im Leben. Und Gemeinde ist was Besonderes und ist speziell und das ist auch nicht ersetzbar durch irgendwas anderes. Also selbst wenn man andere schöne Sachen macht am Sonntag, das ist natürlich nicht das Gleiche wie Gemeinde. In dieser Kombination aus Gemeinschaft, Spiritualität, mir selbst begegnen, Musik und eben alles, was da drin steckt, das Kaffee trinken danach und so. Ich selber vermisse die alten Menschen in Gemeinde. Ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel Kontakt zu älteren Menschen, obwohl das sind so Menschen oft gewesen, die hätte man von morgens bis abends knuddeln können. Und ich mochte die so gerne. Da spüre ich, da fehlt mir was im Leben, jetzt wo ich gerade nicht in Gemeinde und Gottesdienst gehe. Und so hat jeder, glaube ich, so bestimmte Dinge, die ihm fehlen. Bei manchen ist es vielleicht eher ein spiritueller Aspekt, bei anderen vielleicht eher der Gemeinschaftsaspekt. Aber da gibt es eine Menge, was man vermissen kann. Denn man kann ja überhaupt nicht sagen, in Gemeinde ist alles doof oder schlecht. Und das sagen die meisten auch nicht. Sondern die meisten sagen, es gibt da viel, was ich vermisse. Es fühlt sich nur trotzdem nicht mehr stimmig an.
Was müsste denn passieren mit Gemeinde, wenn man nach vorne mal fragt, damit sich das stimmig anfühlt? Also welchen Lernschritt müssten evangelikal charismatische Gemeinden machen, damit sie ein größeres Spektrum abbilden können?
Also ich bleibe jetzt mal bei mir, weil ich glaube, auch da gibt es eine große Bandbreite. Mein Traum von Kirche geht in so eine Richtung, dass Gemeinden moderne Klöster sind, die offen sind für alle Menschen und nicht nur für Mönche und Nonnen, ja, wo Menschen, aber so einen spirituellen Andockpunkt haben, den sie momentan da oft nicht finden, weil sie mit diesen Formen nichts mehr anfangen können. In ihrem normalen Leben machen sie Yogakurse und beschäftigen sich mit Achtsamkeit und Bewusstseinsentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Und davon finden sie nichts wieder in Gemeinde. Sondern es sind eben alte Formen und Menschen, die durch eine Dekonstruktion durchgehen oder durchgegangen sind, die können oft mit alten Liedern, in denen es ja um eine alte Theologie geht, einfach nichts mehr anfangen. Und für die gibt es keine neuen Formen in Gemeinde. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Gemeinden wie hier in Berlin-Wedding, die gerade einen wunderschönen Raum der Stille eingerichtet haben, dass das Möglichkeiten sind, zumindest Menschen wieder stärker zu sammeln, die auf diesem Weg unterwegs sind, was ja auch nicht alle sind. Ja. Und das andere ist wirklich, unsere religiöse Sprache in Gemeinde hat sich kaum verändert in den Jahrhunderten. Und das ist so traurig, denn Menschen in der Dekonstruktion und danach, die sind so sensibel dafür, Worte wie Sühne und Opfer und Kreuzestod und so zu hören und wieder in diese alten Trigger damit zu kommen, von dem, was sie eigentlich gerade dabei sind, loszulassen. Und wenn Gottesdienst ein einziger ewiger Triggermoment ist, dann will ich da auch nicht hingehen, ist ja klar. Was singen wir eigentlich für Lieder? Welche wollen wir da weiterhin noch singen? Und trauen wir uns da auch mal Sachen rauszuschmeißen, die einfach eine schlechte oder ich sage mal eine veraltete Theologie, die heute nicht mehr passend ist, transportieren? Und ich finde, da fehlt oft der Mut dazu, das zu tun. Weil dann ist die Melodie so schön oder die jungen Leute haben das halt ausgesucht oder so. Aber damit ja mal wirklich in so einen echten Prozess zu gehen und neue Formulierungen zu finden, die auch an das Heute andocken. Muss es immer noch Sünde sein oder kann man von dem Gefühl abgetrennt sein, von sich und Gott und dem Leben zu sprechen? Oder muss es immer der Heilige Geist sein oder ist es dasselbe, was andere Menschen vielleicht mit einem göttlichen inneren Bewusstsein meinen? Da mal ins Gespräch zu gehen, ist das vielleicht am Ende dasselbe oder ist es was anderes? Solche Diskussionen erlebe ich sehr wenig in Gemeinde, sondern einfach die Begriffe werden einfach weiter übernommen wie schon vor 1000 Jahren.
Das liegt aber doch auch an den Theologen selber, weil die hätten ja die Chance, Innovation, Erneuerung konsequent durchzuführen.
Ja.
Also da erlebe ich eher auch eine, also manche Kollegen, als wenn sie nie studiert hätten, so predigen sie und so leben sie manchmal. Also dass du sagst, hey, haben die keine Erkenntnisse gehabt, die sie in irgendwelche Praxis umsetzen können? Das ist mir natürlich auch aufgefallen. Andererseits kenne ich natürlich auch Gemeinden, die ihr Wording komplett umgestellt haben, was aber nicht unbedingt dazu führt, dass das eine neue Andockstelle ist. Also ich erlebe eine große Spannung zwischen Menschen, die spirituell suchend sind, aber fast nie in Kirche landen. Und das muss mehr sein als Worte. Also woran liegt das eigentlich, dass es immer noch viele spirituell suchende Menschen gibt, aber die Kirchen ausgeschlossen haben, dass das ein Ort ist, an dem man was finden könnte. Also der Ort, an dem man eigentlich finden könnte, an dem Spiritualität eigentlich per se zu finden sein sollte, wird ausgeschlossen. Das ist ja ein Paradoxon.
Sie erwarten das da einfach auch nicht mehr. Das ist ein großes Problem.
Ja.
Und Menschen heute suchen nach einer Ganzheitlichkeit, was zum Beispiel auch den Körper mit einschließt. Und Kirchen sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie sehr körperorientiert sind. Das heißt, hier gehen Menschen ganz gezielt eher in eine fernöstliche Richtung, wenn sie verstehen, dass unser Körper mehr ist als das Anhängsel von unserem Kopf. Und da braucht es schon eine grundsätzlichere Veränderung der ganzen DNA des Christentums, die mal nicht über Nacht geschieht, um wieder in eine Ganzheitlichkeit zurückzufinden, die einfach leider jetzt 1500 Jahre lang nicht mehr so da war.
Was meinst du denn damit genau? Also in östlichen Regionen gibt es ja auch eine riesen Spannbreite von der kompletten Verleugnung des Körpers, von dem Abtöten, der überhaupt nichts wert ist, wie dein Leben nichts wert ist, weil du hast 1 Million Wiedergeburten sowieso vor dir. Also was meinst du damit genau, was uns da fehlt?
Ja, nee, also wirklich Körperarbeit, wie es im Fernöstlichen halt über Yoga geschieht, was ja einfach auch viele Christen heutzutage machen und darin auch für sich merken. Also gerade gestern in einem Coaching hat es einer erzählt, da haben mich so viele vor gewarnt und dann habe ich es doch mal gemacht und dann habe ich gemerkt, das ist für mich die perfekte Vorbereitung für Gebet. Und plötzlich bin ich so ruhig und still und offen für alles. Ich bin so froh, dass ich auch nie darauf gehört habe, dass Menschen mich so davor gewarnt haben. Also Körpergebet einfach zu praktizieren. Oder das Thema Atem ist noch überhaupt nicht entdeckt im Christentum. Dass unser Atem so viel mit uns machen und uns öffnen kann und uns in eine Stille führen kann. Da ist eben eine große Angst auch da, dass das eben fernöstlich sein könnte, solche Techniken dann anzuwenden. Und das ist total schade.
Aber es gibt natürlich
Ich möchte mal kurz einblenden.
Ja, mach das,
genau. Weil tatsächlich, so haben wir es in der ersten Folge von Dekonstruktion auch mal beschrieben, kommt vieles wieder. Also Körpergebet, ein alter Bekannter aus Minneapolis, Doug Paget, hat Anfang der Nullerjahre ein kleines Buch veröffentlicht, das heißt Körpergebet, sogar auf Deutsch ist nicht Body Prayer, ist nicht auf Deutsch übersetzt, aber damals in Karlsruhe haben ein Haufen Leute da Videos zu gedreht, die ich bis heute habe, die Körpergebet damals in einem alten Kloster gedreht haben, richtig, um solche Formen wieder herzustellen. Auch Anfang der Nullerjahre, der New Monasticism. Die ganze Bewegung, dass Gemeinden wie Klöster aufgebaut sein sollen oder dass sich regelrechte Orden gegründet haben, protestantische Orden, die eben in diesen klösterlichen Gemeinschaften, in urbanen Klöstern, so war damals auch so ein Schlagwort, das gemacht haben. Das ist, erlebe ich jetzt gerade, dass das irgendwie wiederkommt. Und bei dem, was du gesagt hast, was Gemeinden machen sollen, gerade auch Sprache, da kommt Dekonstruktion letztlich her. Also wenn wir Derrida und andere Wissenschaftler, die diesen Begriff der Dekonstruktion mitgeprägt haben, sind das Sprachwissenschaftler, die häufig eben Begrifflichkeiten dekonstruiert haben, weil sich Begriffe abnutzen, sage ich jetzt mal so, und wieder neu mit Bedeutung gefüllt werden müssen oder möglicherweise neue Begriffe. Also von daher sitze ich hier ein bisschen und denke an die Nullerjahre zurück, wo das in dem emergenten Bereich ganz prominent war und was dann irgendwie so vielleicht nicht verborgen gegangen ist, aber so irgendwie im Untergrund weitergemacht hat und wo ich jetzt erlebe oder sehe, dass viele Menschen ja das heute sehr stark bewegt und dass es wie wiederkommt, also wie so eine Wellenbewegung, dass das jetzt wieder so stark an die Oberfläche kommt.
Ja.
Genau, da wollte ich einfach mal Suchende, mit reinschmeißen.
Die eben jetzt nicht den Weg gehen wollen in eine fernöstliche Religion rein, die nutzen einfach Klöster als ihre Ersatzgemeinde. Mhm. Und anstatt in Gemeinde zu gehen, gehen sie eben dreimal im Jahr ins Kloster dann lieber und machen da bestimmte Seminare mit dann Exerzitien oder auch Yogakurse oder so und finden das dann da, was sie in Kirche selbst so nicht gefunden haben. Ja.
Ja, aber es gibt natürlich, wenn man die Geschichte, die christliche Geschichte anguckt, das gibt es ja schon immer. Also gerade im östlichen Bereich gibt es ja das Herzensgebet und wo der Name Jesu durch Einatmen und Ausatmen zum immerwährenden Gebet wird. Mhm. Und ich habe auch verschiedene Phasen in meinem Leben, wo ich alles Mögliche ausprobiert habe. Und gleichzeitig versuche ich, das Traditionelle mit meinen, also, oder ich formuliere es mal anders. Ich glaube, es gibt immer Phasen im Leben, wo die bisherige Erleben Gottes zu Ende ist und wo man sich neue Zugangswege erarbeiten muss oder wo es einfach seelisch, körperlich, jahreszeitlich dran ist, einfach was Neues zu machen, weil Gott sich nicht immer auf die alte Weise offenbart. Und ich lerne also in meinem Portfolio ganz unterschiedliche Zugangswege. Ich lerne verschiedenste Zugangswege, die auch im Leid helfen, die in unterschiedlichen Lebenssituationen hilfreich sind, in mein Leben zu integrieren. Kann es sein, dass wir den Menschen zu wenig geholfen haben, unterschiedliche Formen zu haben? Also ich kann das Alte schätzen, ohne es über Bord zu werfen, weil ich Neues hinzufüge. Ist es für einige nur so möglich, dass sie sich von dem Alten verabschieden müssen, um was Neues zu machen?
Ja, ich glaube, in dieser Spannbreite, genau. Ich glaube, für manche kann es wirklich gut sein, auch mal etwas ganz loszulassen, weil sie diese Spannung in sich sonst nicht hinkriegen, was Neues zu finden im Alten und so. Und andere kriegen das hin. Da ist es so ein langsamer Transformationsprozess. Ich glaube, eine Sache, warum wir so wenig oft anbieten im Christentum, ist, dass wir die Trinität noch nicht wirklich entdeckt haben, sondern dass wir sehr stark den Fokus eben auf Jesus Christus als den personalen Gott gesetzt haben und setzen. Und ich finde, die unfassbare Weisheit des Christentums ist eigentlich, dass es ein trinitarischer Gott ist. Und dieser trinitarische Gott hat auch einen apersonalen Aspekt, der in manchem sogar an fernöstliche Religiosität erinnern kann. Nämlich Gott als Schöpferkraft, als Urgrund des Seins, der man sich nähern kann, in der Natur zum Beispiel. Und der Heilige Geist steht wiederum für Gott in mir selbst entdecken, bei einem inneren Erfahrungsweg. Auch da scheuen sich viele davor und bleiben bei dem Gott als du stehen, obwohl Christentum eigentlich alle drei Wege anbietet. Und auch da habe ich das Gefühl, ist es manchmal wie der Mond, ich mag den Mond, der sich manchmal dreht für uns und ein Zugang zu Gott, vielleicht auch der Personale, verschwimmt mal für eine Weile, weil sich der Mond eben dreht. Und eine Weile ist dann gar nichts für mich sichtbar und dann taucht auf der anderen Seite aber vielleicht ein anderer Zugang zu Gott auf. Also das ist etwas, wo in meiner Arbeit mit Menschen, da gucken wir zum Beispiel hin, wenn für dich der personale Gott gerade nicht mehr stimmig ist, sondern verschwimmt, dann lass den mal für eine Weile vorbeiziehen und guck mal, ob du gerade stärker an dem apersonalen Aspekt anknüpfen kannst. Wie geht's dir, wenn du in die Natur gehst? Machst du dort eine intensive Erfahrung, eine spirituelle Erfahrung? Oder ist dein Weg gerade stärker, das Göttliche in dir selbst zu entdecken, bei einem inneren Erfahrungsweg über Mystik und Kontemplation und Stille. Also das ist für mich die tiefe Weisheit unserer Religion eigentlich, dass sie nicht nur das eine anbietet, sondern dass sie sagt, es gibt so viele unterschiedliche Perspektiven auf Gott, von uns zu ihm und von ihm zu uns. Und wenn das eine gerade nicht mehr das ist, was dich tief anspricht, dann wende dich oder lass es zu, dass sich ein anderer Aspekt dir zeigen will. Du musst das Alte dafür nicht aufgeben, sondern lass es einfach mal für eine Weile in den Hintergrund treten. Und vielleicht taucht es irgendwann wieder stärker auf und wird wieder ein vorrangiger Aspekt sein. Aber jetzt gerade ist es eben nicht so. Mit dieser Leichtigkeit würde ich da gerne rangehen und die vermisse ich manchmal in Kirche.
Es gibt gerade eine neue Trilogie von Christian Schwarz, Gottes Energie, wo er den Begriff der Transpersonalität Gottes einführt.
Ja.
Das, weiß nicht, ob du den Ansatz neu kennst. Ist noch nicht so bekannt, aber sehr, sehr sehr, sehr gut reflektiert mit dem östlichen, die östliche Theologie sehr stark eingearbeitet. Also ein bisschen von dem, was du gesagt hast, findet man da auf einer theologischen Ebene nochmal wieder. So, jetzt gucken wir mal, wo wir sind gerade. Jetzt muss ich selber, weißt du, wo wir sind?
Ja, also ich kann vielleicht mal sagen, danke für diesen Hinweis auf die Trinität. Ich habe mit der Trinität selber sehr, sehr viel schon gemacht, liebe auch nach wie vor Miroslav Wolfs Arbeit, dass die Kirche letztlich ein Abbild der Trinität ist und dass in dieser Gottesbeziehung, in diesem Gott-Team ganz, ganz viel steckt, aber einen apersonalen Zugang zu Gott in der Trinität, das ist für mich heute jedenfalls ein Punkt, den ich mitnehmen möchte. Mhm. Weil auch das, wir haben immer uns wieder Buber zu Martin Buber, der große Philosoph des Dus und aus dem jüdischen Bereich, zugeraunt und Beziehungen erlebt. Und uns das eigentlich gerade auch in meinen jungen Erwachsenenjahren so als Mantra zugemacht, eben der Gott ist du. Aber zu sagen, wir kommen vielleicht oder verschiedene Zugangswege, die auch eben nicht im Personalen stecken bleiben müssen, sondern die eine größere Weite haben. Das nehme ich heute definitiv als ein Punkt mit für mich selbst, dass da eine große Weite ist. Und ja, finde ich stark. Dankeschön.
Ja, gerne. Und ich glaube, das ist für viele, die so mit diesen festgefahrenen negativen Gottesbildern zu kämpfen haben, ist es oft ein Befreiungsschlag, nicht die eigene Spiritualität aufgeben zu müssen, sondern einfach wirklich jetzt mal einen anderen Zugang zu wählen. Und so das Apersonale und das Thema Natur, es hat so den Vorteil, dass da kein Anspruch dahinter steckt. Ja, da will niemand was von mir, sondern da kann ich mich einfach hinsetzen und genießen und erleben. Und das kann wahnsinnig befreiend sein, diesen Aspekt mal zuzulassen und nicht zu denken, ja, als Christ dürfte ich das nicht, darf ich das nicht, soll ich das nicht oder so, sondern zu sagen, nein, das steckt doch auch in der Trinität schon drin, dieser Aspekt. Es ist okay.
Ja,
bin ich noch nicht ganz so sicher. Apersonalität und hat also ist genauso was wie atopisch, also ortlos. Atopie und apersonal ist. Das geht auch zur Hämopotisierung Gottes, also schnell. Also ich finde den Begriff sprachwissenschaftlich ist es natürlich so, dass wir mit der personalen Ebene Gottes natürlich einen Begriff haben, der Gott schon wieder begrenzt, weil er nur Person ist. Mhm. Und Gott ist größer als Person. Und deswegen finde ich den Begriff der Transpersonalität besser, aber apersonal führt in der Regel einfach zur Auflösung.
Es ist ja auch nicht der alleinige Aspekt Gottes. Ja. Das ist das Zentrale. Ne? Das Christentum ist keine pantheistische Religion und wird es niemals sein. Aber eine panentheistische Religion, wo Gott auch in der Erfahrung und in der Welt, in der Natur erfahrbar ist, aber natürlich auch darüber hinaus. Und das ist für mich Trinität.
Ja, jetzt könnten wir über Trinität nochmal sagen. Trinität ist die Abwehrreaktion einer dogmatischen Kirche auf den Vorwurf der Poly? Polygamie, wollte ich gerade sagen.
Polygamie ist auch ein schönes Thema.
Polytheismus, das Wort habe ich gerade gesucht. Mm-hmm. Das ist eigentlich ist es eine reine Abwehrlehre gewesen, auch den Vorwurf der Glaube an mehrere Götter, also Polytheismus. Ne? Und aus dieser Abwehrreaktion ist in einem längeren Prozess mit griechischem Denken und stoischem Denken langsam auch der Trinitätsbegriff erstmal entstanden. Ne? Das ist eine ganz lange Geschichte. Das Christentum kam die ersten 100 Jahre komplett ohne Trinitätslehre aus, so die ersten 200 Jahre. Also das muss man sich alles mal vorstellen. Von daher hat sich bei mir auch, also ich definiere jetzt im Moment auch nochmal neu, indem ich sage, Menschen folgen Menschen, die glauben und kaufen zum großen Teil die Vision des Glaubens mit ein. Also, dass es gar nicht so wichtig ist, also jetzt bin ich selber heretisch hier gerade, also Menschen sind von ihren Glaubensüberzeugungen formbarer und sie mit dem System Kirche, in dem sie einsteigen, dort, dann kaufen sie sozusagen die Wahrheiten mit ein. Ne? Also das ist aber auch in jedem Verein so, das ist in bestimmten Studien so, wo ich die Studienvoraussetzungen eben auch mit einkaufe, bis ich in der Lage bin, sie selber zu definieren. Ja? Okay.
Klaus, da bist du in guter Gesellschaft. Also ich habe vorhin schon mal den Namen Peter Rollins genannt. Eines der Bücher, die übersetzt sind von ihm, ist ein irischer Philosoph und Theologe, ist der orthodoxe Heretiker. So heißt das Buch tatsächlich, ist bei Franke erschienen. Unmögliche Geschichten über den Glauben und er erzählt da neue Parabeln. Also wenn du hier heretische Gedanken sagst, dann kannst du das auch als orthodoxer Heretiker tun.
Ja, ja. Ja, das ist eigentlich ein schlimmes Wort überhaupt, Heretiker. Wir kennen die Geschichte dazu ja auch. Gehen wir noch mal ein Stück weiter.
Auf jeden Fall.
Dein Angebot auf dem Markt der Möglichkeiten, du bist ja jetzt selbstständig, musst dich selbst finanzieren, du musst also auch Leute finden, die das, was du tust, eben nicht als Laie dich verstehen, sondern eben als Profi. Profi wird bezahlt, der Laie nicht. Ich unterstütze Ex-Churchies dabei, eine tiefe Verbundenheit mit sich selbst und dem Leben zu finden. Das klingt so wie Ex-Knackis, die nach einem Therapieprogramm für traumatisierte Kirchenaussteiger zugeschnitten ist. Und du unterstellst ihnen, dass sie weder eine tiefe Verbundenheit mit sich selber noch dem Leben haben. Wow, erklär den Satz doch mal. So habe ich ihn jetzt gehört.
So hast du ihn gehört als Unterstellung. Das ist spannend. Also erstmal, wenn du diesen Satz liest, ja, und das Gefühl hast, hier wird mir was unterstellt, was ich so gar nicht empfinde, dann bist du gar nicht sozusagen der Mensch, an den ich mich adressiere mit dem Programm. Ja, weil Menschen, die diesen Satz lesen und die quasi die richtigen Menschen für die Arbeit mit mir sind, die spüren bei diesem Satz, ja, genau so. Mir fehlt diese tiefe Verbindung mit mir selbst und dem Leben. Und ich hätte das vielleicht bisher nicht so ausgedrückt, aber jetzt, wo du mir die Worte dafür gibst, jetzt spüre ich, dass es genau das ist, was mir fehlt. Das ist die Erfahrung, mit der Menschen zu mir kommen. Dass etwas in ihrer Prägung ihnen diese Verbindung zu sich selbst verbaut hat. Dass sie keinen guten Zugang zu sich haben, dass sie nicht gut stimmige Entscheidungen treffen können, selbst ohne in meinem Außen nach Wegweisung zu suchen. Und dass ihnen auch so ein gewisses Vertrauen in das Leben fehlt. Und dass ihnen dieser Friede, der ihnen immer versprochen wurde, dass der einfach faktisch nicht da ist in ihrem Leben, was sehr traurig ist. Also, und deswegen würde ich sagen, ist dieser Satz keine Unterstellung, sondern er passt einfach nicht für jeden. Ja? Und wenn jemand merkt, das ist nicht mein Thema, dann bin ich auch nicht die Richtige, die Person zu begleiten. So einfach ist das eigentlich.
Nochmal eine Frage. Also wenn ich das lese, dann würde ich denken, das hat eigentlich gar nichts mit Glaube und Theologie zu tun, sondern eher mit Biografie, dass ein Mensch vielleicht nicht mit dem Grundvertrauen in seiner Grundfamilie aufgewachsen ist, dass er da eher mit Misstrauen, also dass er nicht die Grundannahme und Grundliebe erlebt hat. Also deswegen eine gewisses Grundsicherheit in sich selber nicht hat. Und dass es eher ein rein psychotherapeutisches oder Entwicklungsmentorenthema ist, dass er Zugang zu sich selber und zu seinen Entscheidungen findet. Das hat aber eigentlich mit dem Glauben jetzt doch gar nichts zu tun, oder?
Doch, weil es die Verknüpfung ist, die das ausmacht. Also ich gebe dir recht, dass das auch oft ein sehr starkes biografisches Thema ist. Und die erste Vertrauenserfahrung und damit Gotteserfahrung, die machen wir in unserer Herkunftsfamilie, ohne Frage. Mhm, klar. Und da wird der Grundstein gelegt irgendwo. Und wenn da was nicht ganz in Ordnung ist, was eigentlich überall so ist, ja, keiner wächst mit diesem unendlichen, fast keiner Urvertrauen auf, dann ist die Frage, wie, in welche Richtung wird das jetzt kanalisiert, auch durch meine Religion und Glaubenszugehörigkeit? Ist das was, was dann noch einen draufsetzt und das verstärkt und mich eigentlich da eher klein hält? Oder ist das was, was mich empowert und stärkt und da eher rausholt? Und eine evangelikale Prägung hat manches von dem, was vielleicht tatsächlich biografisch auch schwierig war in der Herkunftsfamilie, noch zusätzlich verstärkt und dann noch Gott draufgesetzt, der eben noch mal eine größere Person ist als meine Eltern, ja, und plötzlich habe ich mein schlechtes Gewissen nicht nur gegenüber Vater, Mutter, sondern auch noch gegenüber diesem übermächtigen Gott. Und dann weiß ich überhaupt nicht mehr, wie ich ins Leben finden soll. Also insofern ist es schon sehr stark verknüpft miteinander. Bei den manchen mehr, bei anderen weniger. Manche, mit denen ich arbeite, haben gar nicht unbedingt eine religiöse Prägung, sondern da kam das später ins Leben dazu. Und wenn man mal drauf schaut, dann haben sie sich eine bestimmte religiöse Prägung deshalb ausgesucht, weil es total gut zu dem gepasst hat, wie sie auch kindlich geprägt waren. Auch das ist eine spannende Verknüpfung. Ja, wenn wir uns frei eine Prägung aussuchen können später, welche suchen wir uns da eigentlich?
Ja, das kennen wir ja auch bei der Partnerwahl und so weiter.
Genau.
Da taucht ja da auf vielen Ebenen aus. Aber das sind alles Themen irgendwie, die das Leben selbst mitbringt, die jetzt für mich von der Gottesdauer noch ein bisschen unabhängig sind. Natürlich kann eine entsprechende Gemeinde etwas positiv verstärken oder auch negativ festhalten. Ja, das ist völlig klar, je nach Kultur. Wir kommen mal auf die Zielgerade. Das Wort Evangelium bedeutet, eine gute Nachricht zu haben. Für wen hast du eine gute Nachricht und wie lautet sie? Also deine zentrale Botschaft.
Ja, für wen? Für wen? Ich würde sagen, an die Menschen, die eben in diesem Prozess gerade auch mittendrin stecken, der Dekonstruktion. Und für die sich das anfühlt, als sitzen sie in einem schwarzen, dunklen Zimmer, der irgendwo nirgends einen Ausgang hat. Und die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, doch wieder die Exit-Tür nach hinten zu nehmen in etwas, was früher mal gepasst hat und wo sie zumindest Licht um sich hatten und was gesehen haben. Und ja, ich möchte euch einfach sagen, dass es da einen Ausweg gibt, der auch nach vorne geht. Und das ist eine Zeit, in der man wirklich sich nur blind und tastend voranbewegen kann. Und das ist schwer, diese Phase auszuhalten, ohne Frage. Und es ist auch gut, sich manchmal Begleitung zu holen oder mit anderen Menschen im Kontakt zu sein, denen das ähnlich geht. Und die gibt es wirklich. Und das zuzulassen, dass es diese Phase gibt des Rumstocherns und des vorsichtig Vorangehens. Und irgendwann öffnet sich das nach vorne hin. Manchmal über Nacht und manchmal ist es ein Prozess, aber es gibt dieses Danach. Und das ist wirklich weiter, schöner, heller und freier und kann trotzdem tief spirituell sein und bleiben, als das, was vorher da war.
Wow. Ja, genau. Danke. Das ist total mutmachend. Und ich kann mir vorstellen, dass es für manchen oder vielleicht sogar viele Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast hier wirklich eine gute Botschaft ist. Denn es ist eine schwierige Phase, deswegen machen wir die ganzen Folgen auch über das Thema Dekonstruktion, über diese Geschichte. Danke, Yvonne Ortmann.
Sehr gerne.
Genau, wer dich sucht, findet dich auf Instagram auf jeden Fall. Yvonne, unter Yvonne Ortmann findet man dich. Mhm. Da berichtest du aus deinem Leben, da gibt es viele, viele Beiträge und Sachen, die ganz praktisch sind oder wo man erstmal so Anknüpfungssachen finden kann. Also von daher gibt es da viel zu entdecken und ich kann mir vorstellen, dass es eine große Bereicherung ist, wenn man sich damit einfach verbindet. Genau.
Und auch der Homepage, bis wir das ausstrahlen im Juni, ist die Homepage auch ganz neu. Ja. YvonneOrtmann.de findet ihr dann auch im Netz.
Ja, ich freue mich auf viele Botschaften und gerne auch Rückmeldungen.
Ja, und wir auch. Von daher, super.
Von daher schließen wir jetzt ab.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.